Innovation Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
Datenkooperation ohne Risiken. Liegt die sichere KI-Zukunft im Federated Learning? Mit dieser provokativen Frage starten wir direkt in die heutige Folge. An meiner Seite sind heute zum einen Herr Prof. Dr. Ahmad Reza Sadeghi und Herr. Und was uns drei thematisch miteinander verbindet, ist unser gemeinsames Forschungsprojekt, und zwar mit dem Namen F-Lion, privates und sicheres Federated Learning zur kooperativen Datenverarbeitung. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Hessen Cyber Competence Center im Hessischen Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Dort gibt's das Referat Prävention, Innovation und Schulung. Und die Forschungsförderung, die wir unter anderem aus diesem Referat betreiben, beruht immer auf einem Ökosystem, also dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Werfen wir doch direkt mal einen Blick in die Fachseite. Herr, Sie sind Leiter der Abteilung Rechtsextremismus beim Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, kurz dem LFV. Und naturgemäß liegt es ja an der Sache, dass Sie nicht häufig Gast in Podcast-Sendungen sind. Aber einmal, um so ein Bild für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu generieren draußen, was ist so Ihr Arbeitsalltag? Was treibt Sie so um?
Das Thema Rechtsextremismus ist, glaube ich, aus der täglichen Berichterstattung kaum wegzudenken. Das treibt die Menschen, die Politik und die Medien um und wir sind sozusagen die Behörde oder die Abteilung, die versucht, fachlich und sicherheitspolitisch eine Antwort darauf zu finden. Wie gehen wir mit den Strömungen im Land um? Was genau ist Rechtsextremismus? Wer sind die Akteure und was sind die Narrative, um politisches Denken und das Denken in den Köpfen der Menschen zu verändern und dort Politik und Medien zu beraten, aber auch ganz konkret operative Maßnahmen natürlich zu treffen, um eine Antwort für eine gute Sicherheit im Land zu finden.
Ja, in der heutigen Folge steckt es ja thematisch schon mit drin, Datenkooperation ohne Risiken. Das ist so der erste Teil dieses Titels. Und im Bereich Rechtsextremismus gibt es ja auch diese Strömung der Hassrede. Das heißt, wir haben uns zum Gegenstand im Forschungsprojekt gemacht, nicht den gesamten Bereich des Rechtsextremismus hier zu betrachten, sondern ganz konkret den Bereich der Hassrede. Wenn Sie das jetzt so als Stichwort hören, das begegnet Ihnen natürlich täglich, können Sie da so ein bisschen noch ein Bild skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer draußen?
Sprache ist, ob sie jetzt im virtuellen Raum oder auf der Straße gesprochen ist, für eines der wesentlichen Betätigungsfelder, denn das, was die Leute im Kopf haben, im Herz haben, das äußern sie am Ende auch. Und das ist für uns natürlich eines der ersten Identifizierungsmerkmale, jemanden auch zu verorten in seiner Ideologie und natürlich auch unsere Ableitungen vom Sprachgebrauch her zu treffen. Ob jemand tief ideologisiert ist und auch welche Strömung im Bereich Rechtsextremismus dann jemand angehört. Also wir haben vom Neonazi über den subkulturellen Bereich, also das bedeutet Kampfsport und Musikszene bis zum Reichsbürger, ein breites Portfolio an auch Unterströmungen im Bereich Rechtsextremismus und Sprache zeigt das Innere eines Menschen und insofern haben wir das sehr, sehr genau im Blick und machen daran auch sehr, sehr viel fest.
Okay, und wenn man jetzt auf den Bereich Datenkooperation schaut, was genau ist da Ihre Motivation? Also jetzt, als wir Sie damals gefragt haben oder als wir ins Gespräch kamen zum Forschungsprojekt, war das ja relativ schnell gefunden, so eine gemeinsame Ebene, auf der wir uns da bewegen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, Datenkooperation ohne Risiken, was genau kann man sich darunter vorstellen?
Das Risiko einer Verfassungsschutzbehörde ist natürlich ganz immens, Daten, die bei uns liegen, die sehr, sehr schützenswert sind, anderen handhabbar zu machen. Und das war ja in diesem Projekt auch ausgeschlossen. Deswegen war ganz, ganz wichtig aus unserer Perspektive, dass wir nur mit frei verfügbaren anonymen Daten, also da sind keine personenbezogenen Daten enthalten, zur Verfügung zu stellen. Trotzdem glauben wir, dass das ein guter Ansatz ist, weil es ja gerade um Sprachmuster geht und die sind auch frei von der Person, vom Alter, vom Geschlecht. Aber sie kehren wieder in bestimmten Kreisen und in bestimmten Strömungen und das ist das verbindende Element und von daher glauben wir, dass auch gerade mit anonymisierten Daten, die man aber in Breite und in einer großen Menge zur Verfügung stellt, gerade ein Schlüssel darin sein kann, insbesondere auch für eine Anwendung in der virtuellen Welt, dann Sprachmuster zu trainieren und auch wieder zu erkennen und damit eine wesentliche Stütze auch in der Bearbeitung des Feldes zu sein.
Prima, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer Forschungsseite. Vielen Dank. Das ist eine sehr wertvolle Grundlage, auf der wir unser Forschungsprojekt aufgebaut haben und was eben dann auch Erkenntnisse liefert. Herr Professor Dr. Sadeghi, Sie sind an der Technischen Universität Darmstadt Professor für Informatik. Sie arbeiten viel auch in der Wirtschaft mit namhaften Firmen zusammen und sind hier auch sehr breit aufgestellt. Wir haben den Titel der Folge ja heute sehr provokativ formuliert. Liegt die sichere KI-Zukunft im Federated Learning? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal kurz erklären, was ist genau Federated Learning? Könnten Sie da ein bisschen abstrakt mal Licht ins Dunkel bringen?
Also, Federated Learning bietet einen Rahmen, in dem mehrere Parteien, zum Beispiel mehrere Behörden, aus den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, lernen können, ohne diese Daten miteinander teilen zu müssen. Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass jede Behörde eigene Algorithmen trainiert und anstatt die Daten miteinander zu teilen, teilen sie einfach die Modelle, die trainierten Modelle, und die werden dann am Ende aggregiert, zusammengestellt und bilden ein mächtigeres, sozusagen ganz abstrakt gesagt, Modell, was jede andere Behörde nochmal verwenden kann und die dann nochmal verbessern kann.
Um genau das zu verstehen, muss man ja grundsätzlich verstehen, wie eine KI überhaupt lernen kann. Mhm. Können Sie da uns nochmal so ein Beispiel geben? Weil Sie sprechen jetzt von KI-Tools, die anonymisiert sind. Das waren so Begriffe, die schon kamen, die aber trotzdem lernen können. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
Also wenn man von künstlicher Intelligenz redet, ich glaube, das ist eigentlich sehr breit. Eine wichtige Technologie im Rahmen von künstlicher Intelligenz ist das maschinelle Lernen. Und das bedeutet, dass wie man aus den Daten sozusagen, man versteht, was die Geschichte von diesen Daten sind. Was sagen diese Daten? Um das herauszufinden, möchte man zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel wäre eine Klassifikation. Man will einfach verschiedene Bilder von Tieren, wie zum Beispiel Katzen und Hunden und Vögeln klassifizieren, und man kann Algorithmen damit sozusagen trainieren, indem man zum Beispiel einem Algorithmus zeigt, das ist jetzt eine Katze, das ist jetzt ein Hund, und wenn genügend sozusagen wenn die Algorithmen genügend trainiert worden sind, dann könnte man dann mit neuen Testdaten kommen und sagen, was ist das jetzt? Ist das eine Katze oder ist das ein Hund? Oder ist das sehr einfach gesagt? Und am Ende sagt Ihnen dieser Algorithmus mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, das ist eine Katze. Und man möchte gerne, dass diese Wahrscheinlichkeit, diese Genauigkeit immer so hoch wie möglich ist. Das ist ein sehr einfacher Klassifikationsalgorithmus. Aber es gibt ja auch andere Klassen von maschinellen Lernen, die man verwenden kann. Aber Federated Learning im Allgemeinen ist ein bisschen unabhängig von welche Maschinenlearning-Algorithmen oder maschinelles Learning-Algorithmen man verwendet.
Ich wollte zwei Punkte gerne aktiv aufgreifen. Zum einen zum Federated Learning, also wie stellt man oder welche Daten stellt man zur Verfügung? Und wir sind uns natürlich als Verfassungsschutzbehörde unserer Rolle bewusst in der Gesellschaft und auch der Verantwortung, die wir haben. Deswegen geht es hier um Daten, die grundsätzlich im Internet verfügbar sind, für jeden. Aber der spannende Punkt ist ja genau der, den der Herr Sadeghi gerade genannt hat, die Einordnung. Und wenn Sie jetzt eine Polizeibehörde oder eine Justizbehörde fragen, die kämen in Teilen zu einer anderen Einschätzung, was ist Hassrede oder was ist Hetze? Und das ist gerade das Spannende, also genau aus einer Perspektive heraus ein System anzulernen, weil wir nochmal mit einem anderen Blick drauf schauen und auch eine Differenzierung stattfindet zwischen Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch und was schätzt eine Verfassungsschutzbehörde als Extremismus oder als Ideologie aufgeladen ein. Das ist ganz häufig deckungsgleich, ganz häufig, aber eben nicht immer. Und insofern ist ja gerade das der spannende Punkt, dass wir sagen, es gibt unterm Strich ganz viel verfügbare Daten, die eine TU sich auch so ziehen könnte. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir eine Einschätzung aus Fachsicht geben. Wo, glauben wir, handelt es sich eben um Hasssprache, die auch geeignet ist, daraus mehr zu machen. Also die so aufgeladen ist, dass sich daraus realweltlich, dass unser Sprech dann auch Dinge entladen können oder aufbauen können. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Projekt, die zielgenaue Einschätzung auch und dann das Trainieren des Systems auch genau zu der Zweckbindung.
Also halten wir mal fest, bevor so ein System wirklich trainiert werden kann, braucht es diese Klassifikation. Herr Sadeghi, Sie hatten eben gesagt, das sind dann Bilder von Hunden oder Katzen beispielsweise. Hier in dem Sinne ist es eine Klassifikation, ist das jetzt Hassrede oder ist das keine? Und wenn ja, fällt sie in welchen Bereich auch immer? Das kann man ja noch tiefer dann klassifizieren. Und wenn man diesen Datensatz sozusagen zur Verfügung hat, dann kommt das KI-Tool, ne, und trainiert da drauf. Das heißt, das muss man sich draußen so vorstellen wie so eine Art Schablone. Ja. Diese Schablone wird geformt, ja, und geht dann eine Ebene höher. Ja. Das ist das, was Sie eben meinten, Herr Sadeghi, mit verschiedenen Behörden, die da zusammenarbeiten. Diese Schablone wird also in einer jeweiligen Behörde trainiert oder geformt in dem Falle, geht eine Ebene nach oben, ja, und wird da dann von verschiedenen Schablonen verschiedener Behörden
eine Schablone
gemacht. Es wird eine Schablone daraus gemacht. Ja. Und diese eine Schablone geht dann wieder zurück an die jeweilige Behörde und wird weiter trainiert. Und genau, so verbessert sich diese Schablone immer mehr. Ich hatte da von Anfang an immer so dieses Bild des Plätzchenausstechens im Kopf. Ich weiß nicht, ob das so richtig passt, aber so im Sinne von, ich habe einen Teig, an dem steche ich irgendwie eine Form aus. Ja, soll ein Tannenbaum werden oder ein Stern. Ja, aber so ganz genau weiß man das noch nicht. Ne? Und dann wird diese Schablone oder dieser Plätzchenausstecher immer weiter verbessert, bis das dann nachher wirklich ich dann einen richtigen Plätzchenausstecher im Sinne einer Tanne oder eines Sterns etc. zurückbekomme. Ist das so ein Bild, wenn Sie das hören?
Ja, also ich meine, wenn man das abstrakt, also natürlich müsste man in so einem Gespräch nicht unbedingt auf alle formalen Details einzugehen, um wirklich alles objektiv zu beurteilen zu können. Aber was wichtig ist, dass man einfach sich vorstellt, wie Sie gesagt haben, jeder hier macht eine eigene Schablone. Diese Schablone werden miteinander sozusagen aggregiert und dann bekommt man eine Schablone, die sozusagen die Anforderungen von Einzelnen, obwohl sie unterschiedlich sind, erfüllt. Und die können ja immer weiter diese Schablone nochmal verbessern. Und nochmal wird das aggregiert, bis man eine Art Konvergenz findet. Das heißt, am Ende wird das so sein, dass man nicht mehr verbessern kann. Ja, man erreicht eine bestimmte Genauigkeit zur Einschätzung von, ist das eine Hassrede oder ist das diese neuen Beispiele, die jetzt reingekommen, weil erstmal trainiert man hat eine Schablone und dann kommt jetzt neue Datensätze, die man automatisch erkennen will, ist das jetzt eine Hassrede oder nicht.
Das heißt, wir haben ja hier eine Möglichkeit, ein KI-Tool zu trainieren, ohne dass Sie wirklich Daten, die zu diesem Trainieren zugrunde gelegt werden, austauschen müssen mit anderen Behörden. Wie genau schätzen Sie das ein, auch im Sinne von Privatsphärenschutz und Schutz der Daten etc.? Das ist ja Datenkooperation ohne Risiken, wie es im Titel heißt. Wie genau ordnen Sie das ein?
Ja, unterm Strich kommen wir einem gesetzlichen Auftrag nach, sensibel und professionell mit Daten, die bei der Behörde liegen, umzugehen. Das Thema spielt bei allen anderen potenziellen Partnern die gleiche Rolle und Herr Sadeghi hat das ja schon beschrieben, also das auch in anderen Projekten, dass natürlich immer ein Punkt ist, dass man miteinander an der Stelle Vertrauen haben muss. Und insofern glaube ich aber tatsächlich, und das ist ja eben auch die provokante Frage, die Sie gestellt haben, darin liegt ja gerade der Vorteil eines solchen Modells, dass jeder in diesen Frame, der besteht, in die Algorithmen, die dahinter liegen, einzahlt in die Kasse sozusagen und dann auch zunächst jeder erstmal sein Ergebnis rausbekommt, aber im Hintergrund des Systems die Daten natürlich übereinander gelegt werden, anonymisiert und dadurch, Herr Sadeghi jetzt gesagt, am Ende auch eine Konvergenz entsteht. Und da sehe ich schon einen großen Vorteil, weil am Ende müssen sich alle diese Herausforderungen stellen, mit gerade auch sicherheitspolitischen Herausforderungen umzugehen. Das ist meine tägliche Praxis, meine tägliche Arbeit. Also wie finden wir in dieser unbegrenzten Welt des Internets dann auch die Menschen, die sich sprachlich entwickeln? Ich meine, auch das wird für uns eine spannende Frage für die Zukunft. Wie trainieren wir dann ein solches System, wenn es denn mal zur Verfügung steht, auch weiter, weil sich Sprache durch geopolitische Krisen, durch Veränderungen in unserer Gesellschaft ja weiterentwickelt und das Training von heute kann nicht das von morgen sein, weil sich Sprachmodelle verändern. Und insofern, ja, liegt darin doch unterm Strich der Schlüssel, wenn wir eine Bereitschaft stärken über anonymisierte Daten, über ein Federated Learning, dass wir mehr haben, mehr Behörden, die dann auch einzahlen in eine gemeinsame Kasse, wo aber am Ende dann ein Produkt entsteht, das mehrere nutzen können, ohne dass man sich vollkommen offengelegt hat. Im Sinne des Bürgers wohlgemerkt.
wenn diese Hassreden oder extremistische Aussagen durch die sozialen Netzwerke, ich sage mal einfach fluten, schätzungsweise, je nach Quelle, gibt es 250 bis 300.000 Hassrede oder beziehungsweise extremistische Reden, die man, mit der man in Deutschland zu tun hat, jeden Tag. Und das wäre zwar eigentlich eine kleine Zahl. Und wenn man das manuell machen würde, ist es unmöglich, das voneinander zu unterscheiden. Das hat ja, haben auch soziale Netzwerke schon wie Facebook versucht. Erstmal, die haben ja auch sehr viele Leute eingestellt, die zum Beispiel bei Bildern oder bei bestimmten Aussagen, die wirklich deutlich zum Beispiel das ein Aufruf zum Mord, ja, dies kann man ja deutlich erkennen, dass es eine extremistische Aussage ist. Aber es gibt auch viele extremistische Aussagen, die sehr subtil sind, die auch durch Übersetzungen noch komplexer werden. Um diese Strukturen zu erkennen, können die Sprachmodelle helfen, die auf den jeweiligen Servern bzw. Rechner von Behörden laufen und helfen, um sozusagen, sobald sie trainiert sind, dann kommen die neuen Daten. Und diese neuen Daten muss man nicht unbedingt jetzt zum Trainieren verwenden, sondern man testet die. Ja. Und die können dann basieren auf was sie gelernt haben, die entsprechende extremistische Struktur erkennen. Das ist nicht ganz trivial. Also es ist nicht etwas, was man sagt, es ist straightforward. Man setzt einfach das maschinelle Lernen an, man lernt es. Da muss man schon sich überlegen, wie kann man diese Algorithmen am besten mit wenig Daten trainieren. Wenn Sie jetzt Millionen von Datensätze haben, das wird das natürlich wird das ganz gut sein. Aber es wäre auch schön, viel effektiver, viel kostensparender, wenn man mit wenig Datensätzen die Algorithmen so gut trainieren könnte. Natürlich mit Hilfe von Sprachmodellen und mit innovativen Ideen, um am Ende sehr genaue Aussagen machen können darüber, ob ein Text, eine Aussage extremistisch ist oder nicht, aber dafür wenige Daten zu trainieren zu verwenden. Das erlaubt auch Behörden nicht, sehr viele Daten zu anonymisieren und sagen, hier, diese Daten sind tatsächlich Hassreden. Und dass die eine Behörde sagt, das ist für uns Hassrede, Herr Zimmermann auch hat erwähnt, dass es nicht immer, dass es fast gleiche, dass die Behörden gleicher Meinung sind, aber es gibt auch unterschiedliche zwischen, wie die Behörden an die Sache rangehen. Also es ist schon sehr spannend, aber es ist auch nicht so einfach, dass man sagt, man trainiert und dann ist alles gut, sondern man braucht schon Innovationen hier, um die Strukturen besser und effektiver zu erkennen.
Und daran lernt ja dann auch die Behörde, ne? Beziehungsweise auch das System an sich. In dem Moment, wo diese Schablone, um bei diesem Bild zu bleiben, immer verbessert wird und man macht es mit mehreren Behörden, wird ja auch die Sprache in den Behörden jeweils trainiert. Also mit welcher Perspektive schauen wir denn genau auf diese Hassrede drauf? Ja. Und jetzt fiel so oft diese Begrifflichkeit mehrere Behörden. Welche könnten das denn sein, wenn man jetzt nach draußen hört, mehrere Behörden? Klar, wir haben jetzt Sie als Fachseite, also Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen. Aber natürlich haben auch die anderen Bundesländer entsprechende Landesämter für Verfassungsschutz. Ist das jetzt zum Beispiel, wenn man die Perspektive mal eröffnet, ja, also wir haben es jetzt in Hessen angefangen, es hat das Potenzial, auch weiterzugehen?
Ja, also wenn wir in der Systematik bleiben, je mehr Daten in ein System gehen, desto trainierter kann eine Anwendung am Ende auch sein. Wäre folgerichtig, dann natürlich die Schlussfolgerung zu sagen, je mehr dann, ich habe es eben schon benutzt als Redewendung, in die Kasse einzahlen, desto schärfer ist vermutlich am Ende das System. Herr Sadeghi könnte sicherlich beantworten, ob man eine KI auch übertrainieren kann, möglicherweise, ja, durch zu viele Daten. Also insofern, ja, würde ich so beantworten, wenn andere den Weg mitgehen würden. Nichtsdestotrotz trifft natürlich jedes Land eine eigene Entscheidung und muss auch an der Stelle für sich prüfen, wie innovativ man sich sein Arbeitsfeld erschließen möchte. Grundsätzlich erstrebenswert aus meiner fachlichen Perspektive wäre das natürlich schon, gerade auch wegen unterschiedlicher Bewertungsraster. Also jetzt nicht nur zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden, auch landesintern, sondern auch über die verschiedenen Verfassungsschutzbehörden in einem föderalen Deutschland, die sicherlich hier oder dort nochmal unterschiedliche Akzente setzen oder eben auch mit unterschiedlichen Akteuren zu tun haben. Denn eine extremistische Szene in Berlin ist eine andere als in Freiburg. Und von daher wäre sicherlich auch mit sprachlichen Nuancen, die einfach von West nach Ost und Nord nach Süd entstehen, das hilfreich. Man kann es nur bewerben, aber sicherlich trifft dann gerade in so einem System jeder seine Entscheidung selbst.
Und es ist ja auch, an dieser Stelle muss man das ja sagen, wir entwickeln ja kein Produkt mit diesem Forschungsprojekt. Ne? Da kommt am Ende nichts raus, was jetzt ein anderes Bundesland oder eine andere Behörde, sagen wir, sich in Anführungszeichen kaufen könnte und einsetzen könnte. Wir machen an der Stelle sehr anwendungsorientierte Grundlagenforschung, um auch zu zeigen, funktioniert das überhaupt? Ist also diese Fragestellung, kann es überhaupt so ein privates, sicheres Federated Learning geben, aus dem man halt dann diese Schablonen trainiert? Ist diese Methode, die wir da anwenden wollen, überhaupt möglich? Ja? Und Sie haben jetzt eben auch schon erwähnt, vielleicht kann man auch eine KI übertrainieren bei zu vielen Daten. Und der Herr Sadeghi hat da auch schon genickt. Bevor ich Ihnen die Frage jetzt direkt stelle, Herr Sadeghi, wie viele Datensätze, um mal so ein Gefühl zu bekommen von Hassrede, hat man denn da so?
Über die wir bei uns verfügen, ja. Also wir haben natürlich eigene Feststellungen, wir haben aber auch ganz viel durch Sensibilisierungsgesprächen mit anderen Behörden auch Mitteilungen. Das geht von kommunalen Behörden über andere Behörden in der Landesverwaltung. Von privater Seite, ich würde das gerne als Geheimnis behalten, wie viel es insgesamt ist. Aber tatsächlich greifen wir auf einen bunten Fundus zurück, der auch nicht nur sich in der virtuellen Welt bewegt, wo es natürlich manchmal auch der klassische Brief ist, der irgendwo eingeht, der aber genauso ein Sprachmuster wiedergibt. Also insofern würde ich die Frage gerne so beantworten. Wir haben ein breites Potpourri an verschiedenen Daten und wir haben alleine aus hessischer Sicht einen großen Fundus, der sicherlich schon mal für ein Grundtraining der Anwendung, und Sie haben es ja gesagt, am Ende kein fertiges Produkt. Das ist im Grunde mal der Versuch festzustellen, funktioniert es denn? Und das, was wir im Moment rausnehmen und rauslesen, ja, es funktioniert auch mit den Daten, die wir aufbringen. Und insofern würde ich die Frage so beantworten wollen.
Sehr diplomatisch, ja. Prima, ja.
Ja. Ich würde gerne einen Aspekt noch aufgreifen. Das ist auch aus unserer Perspektive das Spannende, also wie präzise und für welchen Anwendungszweck trainiert man dann ein Sprachmodell weiter. Herr Sadeghi hat das gesagt, es gibt natürlich verfügbare Sprachmodelle, die man verwenden kann, die man weiterentwickeln kann. Und ein Spannungsfeld, und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, aus unserer Sicht der Fachbehörde, ist natürlich schon, dass wir uns einer Kritik aussetzen müssen. Bis wohin geht die Meinungsfreiheit? Darüber gibt es viele Diskussionen, das können Sie in vielen Talkshows, auch insbesondere in den sozialen Medien, verfolgen. Und ab wo beginnt die Hassrede? Was ist eine Meinung und was ist eigentlich schon strafbar oder was ist Extremismus? Und das ist ganz, ganz wichtig und den Punkt möchte ich auch machen tatsächlich. Und es geht ja nicht darum, jedem das Wort im Mund rumzudrehen und jede Meinungsäußerung oder jede Kritik an Regierenden beispielsweise dann zum Extremismus zu stempeln, sondern dann eben auch mit solchen Forschungsprojekten zu schauen, wie präzise, wie trennscharf kann man solche Modelle eben auch entwickeln. Und aus unserer Perspektive ist natürlich immer derjenige oder verschiedene Gruppen, die sich zusammenschließen, von besonders hohem Interesse, die sind aber schwer zu finden in diesem sehr, sehr weitläufigen Internet, die eben aus Sprache mehr machen und wo es gerade darum geht, vielleicht auch zu bestimmten Taten aufzurufen und auch eine schnelle Dynamik, eine schnelle Dramaturgie in der sprachlichen Entwicklung hinzulegen. Und sagen wir mal, meine persönliche Meinung und auch die fachliche ist natürlich darf man Kritik äußern, das ist immer willkommen, das macht unsere Demokratie aus. Und wir müssen sprachlich viel aushalten und werden auch noch viel aushalten. Aber irgendwann ist natürlich eine Grenze überschritten. Und aus meiner Sicht, also wie kann man dann auch weiter, wenn so ein Modell mal entwickelt ist, aus dem Forschungsprojekt heraus, den Weg dann weitergehen? Natürlich haben wir hohes Interesse, weil es eben auch eine Masse ist im virtuellen Raum, der wir begegnen. Es ist aber gerade Aufgabe einer solchen Behörde und auch von anderen zu versuchen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und wo ist der eine, der mehr Aussprache macht? Wo ist der eine, der aufruft und der andere auch mitreißen kann, ja, der vielleicht auch demagogisch auftritt, der verfängt und der Sprache beherrscht und den frühzeitig zu erkennen? Und da können solche Modelle helfen aus unserer Sicht. Und trotzdem muss am Ende immer noch eine fachliche Entscheidung durch Mitarbeiter in der Behörde getroffen werden. wo steigen wir weiter ein und wo nicht. Aber es kann ein sehr, sehr wertvoller Steigbügelhalter sein, um auch einzusteigen in eine Beobachtung. Das ist das, was ein Verfassungsschutz tut. Er beobachtet, trifft seine Schlussfolgerungen. Aber das ist unterm Strich auch wichtig. Also die Arbeit werden nicht Maschinen alleine bewältigen, ne, sondern es ist eine große Unterstützung, an der wir arbeiten, die wir auch sehen in der Zukunft. Aber wir wissen genau zu unterscheiden zwischen Meinung und Extremismus.
Und das, was Sie jetzt erwähnen, genau das passiert ja auch im realen Leben. Das heißt, auch das Forschungsprojekt selber ist ja nicht losgelöst, ne? Also wir befinden uns nicht im Elfenbeinturm und versuchen da mal was Schönes zu entwickeln, sondern das ganze Projekt fußt ja auf solchen Arbeitstreffen. Also wir nennen das Showfixe. Alle paar Monate treffen wir uns zu dritt zusammen in diesem Ökosystem und tauschen uns aus. Weil das, was Sie sagen, ist ja ganz entscheidend. Man muss ja wie mit einer Art Lupe hinschauen und sagen, ist es das auch? Ja, ist das der richtige Weg? Geht das Forschungsprojekt in die richtige Richtung? Gehen die Schablonen, die entwickelt werden, auch in die richtige Richtung, dass man da nachher wirklich was Gutes von hat? Ja, wie gesagt, es wird kein Produkt irgendwie entwickelt. Das ist dann der nächste Step. Mal schauen, auf welcher Basis wir nachher stehen. Ja, auch die Ergebnisse zum Projekt werden veröffentlicht. Das ist ja das etwas, also die Projekte selber laufen entlang der Förderrichtlinie Cybersicherheitsforschung in Hessen. Das heißt, da sind wir auch angehalten und das wollen wir auch, dass wir da veröffentlichen können, um dann zu schauen, was können wir daraus weitermachen? Was kann da weiteres passieren? Und Herr Sadeghi, mal so einen Blick in die Zukunft. Federated Learning, das fiel jetzt als Begriff so häufig. Unser Forschungsprojekt selber hat 2 Jahre gedauert. Ja. Wie schätzen Sie denn das ein, aufgrund dieser Entwicklungszyklen, die es in dem KI-Bereich ja gibt? Wo sehen Sie denn da den technologischen Fortschritt sozusagen beim Federated Learning in den nächsten Jahren?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil im Forschungsbereich, wir haben jetzt die Anzahl der Veröffentlichungen, die seit 2017, wo Google halt mit Federated Learning in reale Welt, also wirklich Einsatz rauskam, obwohl Federated Learning schon vorher von anderen forschenden Gruppen, sage ich mal, erfunden wurde. Google ist ja die erste Firma, die da rausgekommen ist. Bis heute sind mehr als 23.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen über Federated Learning veröffentlicht wurden und viele von denen benutzen die Aspekte wie Privatheit, Vertraulichkeit und Sicherheit.
Das heißt, wir sind genau auf dem Puls der Zeit mit unserem
Forschung. Ja, das heißt, das ist ein sehr heißer Bereich. Man sagt, dass es das langsam ausgeforscht wird und trotzdem jedes Jahr kommen von weitere Hunderte von Veröffentlichungen aus Firmen wie großen Tech-Firmen, aber auch von vielen renommierten Universitäten. Also ich sehe das als ein nützliches Tool, was auch uns erlaubt, sozusagen mit weniger komplexe Kryptographie vorzugehen. Die Kryptographie brauchen wir immer noch, aber es wird sozusagen die Komplexität der Kryptographie wird weniger, dadurch, dass wir halt dieses Tool haben, dieses Werkzeug haben. Und wir können das auch sowohl bei Behörden, sondern auch im industriellen Bereich einsetzen. Wir haben ja Erfahrung mit mehreren verschiedenen, Anwendungen in der realen Welt. Aber auf der anderen Seite, weil Federated Learning nur einfach einen Rahmen bietet und in diesen Rahmen stecken wir unsere Schablonen rein, dadurch, dass wir eine bestimmte Anwendung sozusagen als Ziel uns vornehmen, sehen wir auch die Einschränkungen und die Probleme von zum Beispiel Sprachmodellen. Inwieweit können sie für bestimmte Anwendungen eingesetzt werden, um gerade bei diesen sensiblen Themen wie Pressefreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung, weil da eine Grenze ist, die halt in demokratischen Ländern kann ja eine sehr schwer sein, das zu bestimmen. Ist das jetzt ein Mordruf oder ist das jetzt eine subtile Mordruf oder sonstige Aspekt? Das heißt, Federated Learning hilft uns auch zu sehen, was die anderen Algorithmen für Probleme haben und wie wir die verbessern können. Und die werden immer besser, die werden immer interessanter. Kommerziell kann ich Ihnen das nicht sagen, aber die Behörden sind ja nicht unbedingt auf kommerzielle Erfolge abgezielt, sondern die wollen ja auch der Gesellschaft helfen. Und ich bin persönlich sehr kritisch, wenn es um Privatsphäre geht. Daher denke ich, dass es auch unser Job ist, also eine soziale Verantwortung auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beizubringen, dass sie mit solchen Daten sehr sensibel umgehen und auch die Demokratie schützen, soweit sie das möglich ist. Weil das ist das einzige Gut, was wir in diesen Gesellschaften haben. Das sollte, das wissen viele Leute leider nicht, das nehmen sie als gegeben. Aber es gibt viele andere Orte in dieser Welt, die das nicht haben. Und da müssen wir alle mithelfen sozusagen.
Und dieses Gut nehmen wir besonders ernst und deswegen haben wir uns ja auf diesen Weg gemacht im Forschungsprojekt, zu schauen, wie man so ein privates und sicheres Federated Learning auch gekonnt und seriös vor allen Dingen einsetzen kann. Und wer mehr wissen will zum Prozess rund um die Forschungsförderung Cybersicherheit und die damit verbundenen Projekte, die vom Hessischen Innenministerium heraus unterstützt werden, der kann auch gerne in die anderen Folgen dieser Podcast-Serie reinhören oder unsere Website besuchen. Alle Details dazu befinden sich in den Shownotes dieser Folge hier. Und an dieser Stelle sage ich dann herzlichen Dank für Ihre Zeit und Dankeschön. Auf Wiederhören.
Danke auch. Dankeschön.